Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Time flies, liebe Leute. Wir haben Oktober. Kann man sich kaum vorstellen. Für mich persönlich fühlt sich das ja immer noch an, als hätten wir gerade Silvester gefeiert. Aber es ist tatsächlich so, es geht ins letzte Quartal des Jahres 2024. Das wird jetzt, keine Sorge, nicht irgendwie ein halbphilosophischer Podcast, der sich damit beschäftigt, wie schnell die Zeit vergeht, sondern dieser Oktober, der ist für mich und für uns alle hier im Universalcode-Team irgendwie was Besonderes, weil es ziemlich genau ein Jahr her ist, dass wir das erste Mal darüber gesprochen haben, intern, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie müsste man den Universalcode wieder beleben. Tja, und in der Zeit ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Wir haben diesen Podcast, wie ihr unschwer hören könnt. Die Webseite wird spätestens ab Mitte Oktober so richtig gut aussehen, nach einem wunderbaren Relaunch. Wir haben unseren YouTube-Kanal, wir haben einen neuen WhatsApp-Kanal und wir haben. Das alles ist richtig, richtig toll, macht großen Spaß und es würde natürlich nicht funktionieren ohne euch, ohne die Community. Dafür also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir müssen auch in diesem letzten Quartal des Jahres 2024 wieder mal über das Thema KI reden. Daran kommen wir nicht vorbei. Irgendwo hat man ja so ein bisschen den Eindruck, der ganz große Hype, der ist vorbei. Das große Erstaunen darüber, dass man mit einer KI Texte schreiben kann, das ist jetzt inzwischen wirklich auch nichts Neues mehr. Jetzt geht es also ein kleines bisschen darum, erstens mit dem Zeug zu arbeiten und B, darüber nachzudenken, wie wird das in Zukunft aussehen? Das eine, nämlich darüber reden, wie wird es in Zukunft aussehen, das machen wir am 16. Oktober beim KI-Campus von Hybrid 1 Universalcode und dem Mediencampus Bayern. Tickets dafür, kostenlose Tickets, bekommt ihr auf der Webseite hybrid1.de. Dort seht ihr dann oben einen Reiter Digitalkonferenz und dort könnt ihr euch ein Ticket ziehen, 4 Stunden lang mit vielen, vielen spannenden und guten Rednern. Ja, das zweite Mal, dass wir über das Thema KI reden, das ist jetzt. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Fernsehsender gibt, in dem die Moderatoren gar keine echten Moderatoren, sondern Avatare sind und die Texte, die die sprechen, auch nicht mehr von denen so irgendwie selber kommen? Klingt ein bisschen nach Science Fiction. Klar weiß man irgendwie, dass das theoretisch gehen müsste, aber man staunt dann doch, dass es das gibt und man staunt noch mehr, wenn man weiß, ein Vorreiter dieser Entwicklung sitzt in Duisburg. Nichts gegen Duisburg und nichts gegen das Ruhrgebiet, liebe Hörer, falls ihr aus der Ecke kommen solltet, natürlich nicht, aber ausgerechnet bei einem Lokalsender im Ruhrpott hätte man, wenn man ehrlich ist, diese Entwicklung nicht vermutet. Sascha de Vigne heißt der Mann, der bei Studio 47, das ist der besagte Sender in Duisburg, Chefredakteur ist. Und er erzählt uns in der heutigen Ausgabe ein bisschen was darüber, wie die das gemacht haben mit dieser KI. Warum die Avatare plötzlich, ja, noch nicht das Kommando übernommen haben, aber einige Routinearbeiten und wie die das hingekriegt haben, dieses ganze Zeug ja irgendwie auch erstmal zu programmieren. Bevor ich euch jetzt den ganzen Inhalt des Gespräches erzähle, würde ich sagen, hört selber rein. Sascha ist jetzt gleich bei uns zu Gast. Ansonsten, wie gesagt, denkt an die Konferenz 16. Oktober. Zieht euch gerne ein Ticket. Und jetzt viel Spaß bei allen Erkenntnissen mit Sascha de Vigne und dem Studio 47. Sascha, ihr seid vermutlich einer der ganz, ganz wenigen Sender oder vielleicht sogar der einzigen, bei denen KI schon derart Einzug gehalten hat. Jetzt weiß ich von euch, ihr habt diese ganzen Tools, mit denen ihr Sendungen fahrt, Manuskripte macht, Schnitte macht etc., also alles, was in so einen Fernsehbetrieb reingehört, selber entwickelt. Frage 1, wie geht das, dass ihr das mal eben selber entwickelt? Und zweitens, hat das nicht wahnsinnig Geld gekostet, sowas zu entwickeln?
das regionale Fernsehen ist ja auf eine gewisse Art und Weise sowas wie verkehrtes Fernsehen. Also jedenfalls ist das so in all den Jahren meine Wahrnehmung gewesen. Wir machen das jetzt seit knapp 20 Jahren. Und was wir immer festgestellt haben, und das hat mit KI und so erstmal gar nichts zu tun, ist, dass wir in fast jederlei Hinsicht unter anderen Kautelen und Voraussetzungen arbeiten als die Kolleginnen und Kollegen in den großen Sendern, zumal in den öffentlich-rechtlichen. Und wir sind ein super kleines Team bei uns im Sender. Wir haben 14 Leute und machen damit ein 24-Stunden regionales Nachrichtenprogramm für Duisburg und die Region. Das heißt, wir standen ständig vor der Herausforderung, wie wir das eigentlich gestemmt bekommen. Das hat man in früheren Zeiten dann mit einer Optimierung der Arbeitsprozesse versucht hinzubekommen, mit der Durchformatierung, dass man sich natürlich an den Stellen, überall wo es geht, technische Hilfsmittel dazu holt, im Studio mit PTZ-Kameras arbeitet, die Produktionsweisen standardisiert und so weiter und so fort. Aber eine Sache war eigentlich vom ersten Tag an klar, dass wir auf eine andere Art und Weise arbeiten müssen, als andere TV-Sender das können. Und da war es eigentlich auch nur zwangsläufig so, dass wir aus unserer Innovationsredaktion heraus selbst losgelegt haben, uns eigene Tools, KI-gestützte Tools zu entwickeln und zu implementieren, die wir genau hier für unsere Arbeit so benötigen. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, dass wir hier bei uns im Sender am allerbesten wissen, was wir eigentlich in unserer täglichen Arbeit brauchen. Also so eine Entwicklung könnte, glaube ich, von einem externen Entwickler gar nicht so geleistet werden, dass am Schluss das Produkt so aussieht, wie wir es für unsere Redaktion benötigen. Und dann ist natürlich vollkommen richtig, wie du es gerade auch sagst, also die Mittel, die uns da erstmal zur Verfügung stehen, die sind mehr als begrenzt. Ne? Also wenn man reich werden will, dann macht man keinen regionalen privaten TV-Sender auf, sondern eine Pommesbude am Hauptbahnhof. Da ist die Rendite eine bessere. Von daher ist so eine Entwicklung für uns natürlich nur möglich, weil das von ganz vielen Stellen auch gefördert wird. Wir haben in den vergangenen Jahren insgesamt 3 KI-Projekte umgesetzt, sind gerade in unserem 4. Und wir haben für jedes Tool und für jedes System, das wir in der Zeit entwickelt haben, glücklicherweise immer Fördergelder erhalten. Entweder war es dann vom Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, vom Medieninnovationszentrum Babelsberg, von der Landesanstalt für Medien hier bei uns in NRW, die uns die Entwicklung und Implementierung unserer KI-Tools halt gefördert haben. Und dadurch war uns das möglich. Das wäre ansonsten aus dem laufenden Betrieb heraus und mit den paar Kröten, die wir in der Portokasse haben, definitiv nicht machbar gewesen.
Du hast gerade so ein bisschen über Pommesbuden am Duisburger Hauptbahnhof, Umsatzrenditen und ähnliche Geschichten, also über den ökonomischen Aspekt des Ganzen gesprochen. War das dieser starke Einsatz, diese starke Entwicklung von KI, war das für euch dann letztendlich auch schlichtweg eine ökonomische Notwendigkeit, dass man Prozesse automatisiert, dass man Moderationen in die Hände von Avatare gibt? Weil ich vermute mal, so nur aus Spaß an der Freude werdet ihr das ja wahrscheinlich nicht gemacht haben.
Nee, aber der Schuh drückt, glaube ich, an ganz anderer Stelle. Also das Wirtschaftliche ist mit Sicherheit immer ein Faktor, aber das ist er ja bei Medienunternehmen jeder Größenordnung, glaube ich. Aber dass wir unsere Paywall verschlanken wollen, war eigentlich zu keinem Zeitpunkt der Hintergedanke bei der Entwicklung der KI-Tools, sondern wie gesagt, der Schuh drückt an zwei ganz anderen Stellen. Das eine ist, dass man als Medium unserer Größenordnung ganz schnell an seine Kapazitätsgrenzen stößt, wenn man sich wirklich mit einer Nachrichtenlage auseinandersetzen muss, wie das bei uns in Duisburg nun mal der Fall ist. Und wir als regionales Medium auch ein Nachrichtensender sind. Ne? Und einfach die technischen und personellen Kapazitäten, über die wir verfügen, eigentlich nie wirklich ausgereicht haben, um das umzusetzen, was wir umsetzen wollen. Und die ganzen Freiräume gefehlt haben, die wir zudem eigentlich redaktionell benötigen, um vernünftigen Journalismus zu machen. Das ist das eine gewesen, immanentes Problem, nicht nur für uns bei Studio 47, sondern ich glaube für zumindest jedes regionale Medium, auch da die Personaldecke dünn ist und die Möglichkeiten begrenzt. Und man trotzdem versuchen muss, so nah und so dicht und so relevant wie möglich zu sein, was das Sendeverbreitungsgebiet betrifft, wie auch immer das gerade so ausschaut. Und das zweite Problem sind die immanenten und eigentlich zunehmenden Nachwuchssorgen, die vor allen Dingen Medien im regionalen Bereich ja mittlerweile durchaus hautnah spüren. Das kam, dieser Fachkräftemangel, der viel zitierte, der uns allen auf den Keks geht, der kam zwar mit einer gewissen Latenz im Medienbereich an, weil junge Menschen über ziemlich lange Zeitraum noch die Medien so cool fanden, dass trotzdem der Nachwuchs irgendwo gesichert gewesen ist. Aber die Zeiten haben sich auch kolossal geändert. Aus vielerlei Gründen. Gerade lokale und regionale Medien sind für junge Menschen, für die Talente von morgen, die wir ja so dringend brauchen, nicht mehr unbedingt so der Place to be. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wir unter anderem auch aus diesem Grund, vielleicht sogar vor allen Dingen aus diesem Grund, Gefahr laufen, dass unsere Regionen, unsere Städte, selbst so eine Großstadt wie Duisburg, über kurz oder lang zu solchen Newsdeserts werden können. Denn wenn irgendwann keine Journalisten mehr da sind, um den Job zu machen, ja, dann wird es offensichtlich auch keinen Journalismus mehr geben. Und was passiert, wenn lokaler Journalismus fehlt und verschwindet? Da braucht man nur in die USA zu gucken und dann sieht man, das ist die Verwahrlosung der Gesellschaft, die eintritt. Da findet keine Kontrolle mehr statt. Korruption steigt. Die Leute machen schlechtere Schulabschlüsse. Es wird weniger Geld verdient. Die Kriminalität nimmt zu. Die Menschen radikalisieren sich zu den politischen Rändern hin. Also, the center cannot hold. In dem Moment, wo lokaler Journalismus verschwindet, haben wir ein gesamtgesellschaftliches Riesenproblem. Das ist demokratiegefährdend. So. Und unter dem Aspekt ist nach meinem Dafürhalten der sehr konsequente und der sorgfältig transparent verantwortungsvolle Einsatz von KI echt so eine Ultima Ratio, gerade für lokale und regionale Medien. Weil das ist viel entscheidender, als dass man irgendwie noch seine Rendite um 2 Pünktchen nach oben schiebt oder ein durchgeknallter Controller mit dem Klemmbrett durch den Laden geht und jede zweite Stelle streicht. Ne? Würde ich als Chefredakteur sowieso nicht so toll finden. Also ich muss ja eine ganz andere Agenda fahren.
Wir hoffen jetzt sehr, dass keine Controller hier zuhören, weil sonst
Schöne Grüße an die Controller.
Ja, schöne Grüße an die Controller. Aber die sind oft durchgeknallt. Da bin ich völlig bei dir. Als Journalist kann man das gar nicht anders sehen. Sascha, spannend ist es insofern, was du erzählst, weil das ja, oder weil wir immer, wenn es um das Thema KI geht, ja auch die Debatte darüber haben, verschwinden ganze Berufsbilder und wie verändern sich möglicherweise Berufsbilder? Jetzt denke ich gerade darüber nach, ich habe auch mal vor 100 Jahren Radio gelernt, ein bisschen Fernsehen gelernt, aber das Berufsbild, das Menschen heute bei dir in der Redaktion haben und das, was ich damals hatte, die haben nicht mehr so wahnsinnig viel miteinander zu tun, nach meinem Eindruck zumindest, wenn es um Produktion geht. Also über journalistische Grundsätze brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, Habt ihr da dann tatsächlich ein komplett neues Berufsbild entwickeln müssen? Empfindest du das so? Und du sagst, nee, mein Gott, wir haben halt jetzt ein bisschen gelernt, wie man mit KI umgeht. No big deal.
Wahrscheinlich ist es das sogar. Ich glaube wirklich. Also Die KI ist eine Art von Spülmaschine. So. Einfach ein weiteres Gerät, das uns eine lästige Arbeit abnimmt. Ne? Genau wie uns eine Textverarbeitung vor etlichen Jahrzehnten schon abgenommen hat, dass wir mühsam auf einer Schreibmaschine mit dem Tippex kommentieren müssen und so. Und genauso betrachte ich das eigentlich. Wir sind ja gerade in unserer Branche, im TV-Bereich, im Hörfunk ja auch nicht anders, immer schon im starken Maße auf Technik und Technologie angewiesen gewesen. Das war für uns ja die Möglichkeit, überhaupt mediale Realitäten zu erschaffen. Anders wäre es ja gar nicht gegangen. Und deswegen ist da vielleicht auch so eine etwas niedrigere Hemmschwelle vorhanden, bei zumal den jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Redaktion, die ja sehr, sehr, sehr gewohnt sind, mit Technik umzugehen. Wenn es eine Veränderung gegeben hat in der Art und Weise, wie wir arbeiten, dann vor allen Dingen, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt die Sachen, die sie früher zeitlich aufwenden mussten, um Programmbeiträge zu produzieren beispielsweise, TV-Beiträge, kurze Nachrichten im Film, die NIFs, solche Sachen, dass sich das durch den Einsatz dieser Technologie so dramatisch reduziert hat, dass du eigentlich sogar eine tendenziell weniger technische Fähigkeiten benötigst. Also diese Tools, die wir da haben, die sind so simpel, also man könnte bösartig sagen, das ist was für einen interessierten Affen, denn das ist so intuitiv und so ergonomisch und so einfach zu bedienen und es ist alles cloud-basiert und responsive und so. Und vielleicht am Rande, also mit unserem Tool Podcast zum Beispiel, bist du imstande, mit einem ganz popeligen Smartphone, das muss kein besonders tolles Gerät zu sein, von einer Demo live im Grunde genommen quasi 1:1 eine komplett produzierte NIF, eine Nachricht im Film, an deinen Sender zu schicken, direkt in die Senderentwicklung. Das wäre in früheren Zeiten ja undenkbar gewesen. Also diese Tools haben, wenn überhaupt, im Berufsbild verändert, dass man jetzt imstande ist, sehr viel schneller zu arbeiten, auch sehr viel präziser zu arbeiten und ordentlicher und sauberer zu arbeiten und dass man sich mit diesen ganzen technischen Aspekten viel weniger rumschlagen muss als noch früher. Nur du hast ja gesagt, du hast eine Hörfunkvergangenheit. Bandmaschinen waren eine Katastrophe. Immer im Arsch.
Ja, ne? ja, ja,
Ja, ich habe übrigens auch eine TV-Vergangenheit und da war es jetzt auch nicht.
Du hast eine TV-Vergangenheit.
Da war es auch nicht viel besser.
Guck mal, und dann hast du früher so einen Betacam-SP-Schnittplatz gehabt mit zwei Zuspielern und einem Rekorder und dann musstest du das Band kopieren und hast einen Generationenverlust gehabt. Das war eine Katastrophe. Das ist nicht gut.
Halten wir mal als Hypothese, als Arbeitsgrundlage sozusagen, einfach mal Folgendes fest. Eine KI ist in der Lage, uns viele Routinen abzunehmen. Ich sage immer die Dinge, die ohnehin keiner gerne macht. Ne? Also die Amps aus einer Tonspur rausschneiden, macht keiner wahnsinnig gerne. Und eine NIF zu produzieren, ist ja jetzt im Regelfall.
Außer Dr. Murke, ja.
Ja. Und eine normale NIF zu produzieren, bringt dich ja im Normalfall auch nicht an den Rand deiner Kreativität. Ist ja viel Routine, ne?
Richtig.
Trotzdem die Frage, wenn Maschinen in der Lage sind, diese teils auch ungeliebten Routinen zu ersetzen, was bleibt von uns dann noch? Also gibt es dann bei euch irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, und dafür müssen jetzt aber die Leute, die dann wirklich on-air sind, jeden Tag sprühen vor Esprit, die müssen noch mehr ein Personal Branding sein, die müssen geistreiche Interviews führen. Weil wenn es keinen Unterschied mehr gibt, dann müsste man ja eigentlich sagen, ja gut, dann schmeißt die alle raus, sag danke, dass du die Vorlage für meinen Avatar warst und ab sofort moderiert hier die Maschine.
Naja, das Gute ist, jede noch so gute Maschine will ja erstmal bedient und überwacht sein. Und ich glaube, das ist das eigentlich Entscheidende. Journalismus ist ja kuratierte Öffentlichkeit. Und vielleicht sollten wir uns viel stärker wieder auch darauf besinnen, dass wir Kuratoren sind und dass das unser eigentlicher Job ist in dem, was wir tun. Ne? Und nicht das Pixelschubsen. Das ist nämlich nicht so, was wir ja in weiten Teilen halt in unserer Arbeit ansonsten so machen, in den Produktionsprozessen vor allen Dingen. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass das, was man jetzt an dieser ermüdenden, lästigen, händischen Arbeit, die wirklich nicht viel Spaß macht an vielen Tagen der Woche, was man sich jetzt da spart, das ist auf jeden Fall das, was man an anderer Stelle für sehr viel kreativere Sachen einsetzen kann. Und konkret in unserem Sender würden mir da auf Anhieb zwei verschiedene oder drei verschiedene Sachen einfallen, wo das reinfließt. Nämlich Formate, wie wir sie jetzt beispielsweise, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wird jetzt den Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht viel sagen, aber wir machen eine sehr, sehr coole Reihe mit dem Schlosstheater bei uns, mit dem Schauspielensemble des Schlosstheaters, so eine Art Mockumentary. Das ist im Grunde genommen The Office im Theater. Wir gucken hinter die Kulissen und zeigen die ganzen kleinen Intrigen und Ränkespielchen und so, die da in so einem Theater während der Proben für das nächste Stück ablaufen. Was hochunterhaltsam ist, was ein irrer Produktionsaufwand ist, was einen Wahnsinnsspaß macht, was ein total schönes Format ist, Sachen, die, wenn wir nicht die KI hätten, uns an anderer Stelle diese sehr, sehr, sehr zeitaufwendige tägliche Brot- und Buttergeschäftarbeit abnehmen würde, die wir nicht machen können. Ne? Wir gewinnen Freiräume. Wir haben auch, das ist auch ein sehr direkter Effekt gewesen, mit dem Einsatz der KI unseren Programmumfang einfach steigern können. Da, wo wir früher eine 18 Uhr Primetime-Sendung hatten, sind wir jetzt imstande, über den Tag verteilt mehrere Aktualisierungen unserer Nachrichtenmagazine zu bringen und so. Also es ist mehr Quantität und tatsächlich, so blöd wie das klingt, das Mehr an Quantität hat auch ein Mehr an Qualität mit sich gebracht. Und das ist bei uns im Programm an ganz vielen Stellen spürbar. Das ist relevanter geworden.
Wenn man das ein bisschen strategisch weiterdenkt, heißt ja immer so schön, dass eigentlich inzwischen jedes Medium Omnichanneling, Multichanneling, was auch immer betreiben muss. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass ihr als reiner linear sendender Fernsehsender möglicherweise irgendwann mal ein Problem mit eurem Publikum habt. Also, dass ihr dann wahrscheinlich genauso irgendwas mit Streaming machen müsst, vielleicht auch im Web unterwegs seid, in Social Media etc. Wenn KI plötzlich aus Menschen, die vielleicht von Schnitt überhaupt keine Ahnung haben, plötzlich ganz passable TV-Editoren macht und wenn KI möglicherweise aus dir auch noch einen ganz guten Texter macht, würde das nicht bedeuten, dass wir das erste Mal, seit es immer dieses Zauberwort Cross-Media gegeben hat, vor 100 Jahren, dass wir jetzt wirklich in der Lage wären, strategisch und so auszurichten, dass wir sagen, okay, das können wir jetzt tatsächlich mit KI-Hilfe machen, dass wir so ein Multi-Channeling, cross-mediales Ding sind. Weil vorher gab es ja auch immer logischerweise und auch zu Recht das Bedenken, dass man gesagt hat, na, jetzt bin ich Fernsehredakteur und soll auf einmal Social-Media-Texte schreiben. Kann ich doch gar nicht. Oder der Social-Media-Redakteur sagt, wie soll ich denn bitte einen guten TV-Beitrag schneiden?
Ja, das ist wahrscheinlich so. Nee, also das ist mit Sicherheit richtig, dass da eine ganz starke Konvergenz inzwischen stattfindet und so. Ne? Das hat aber, glaube ich, auch schon wirklich vor längerer Zeit eingesetzt. Ne? Also dass gerade im Lokalen wiederum, dass die Lokalredakteure, Redakteurinnen von Tageszeitungen auch die Fotos zu ihren Geschichten selbst gemacht haben und natürlich auch die Online-Kanäle ihrer jeweiligen Titel bespielen und so. Und dass das auch verlagsseitig ja auch an ganz vielen Stellen einfach schon seit längerem gefordert wird und auch forciert wird. Das ist so. Wir sind, glaube ich, wir machen das alles, das ist klar, aber wir sehen uns tatsächlich nach wie vor als regionaler Fernsehsender, sehen wir uns als ein sehr klassisches, lineares Medium. Und auch aus einer großen Überzeugung heraus, weil seit ewigen Zeiten wird der Schwanengesang angestimmt hier. Also Fernsehen, lineares zumal, wird schon so oft totgesagt, ist aus der Corona-Krise gestärkt hervorgegangen. Wir haben seit vielen, vielen Jahren super stabile Quoten, was das lineare Fernsehen betrifft. Wir erzielen da Reichweiten, die würden wir online im Leben nicht bekommen und haben ja auch anders als andere Medienhäuser nicht die Herausforderung, dass wir von unseren Rezipienten, von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern finanziert werden. Nur wir sind ein privater TV-Sender und bei uns fällt sich das ja genau umgekehrt wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich das mal sagen darf. Wir bekommen nicht Geld von jedem Zuschauer, sondern wir zahlen Geld für jeden Zuschauer. Wir haben viele Zuschauer, deswegen zahlen wir da viel Geld.
Das zahlt ihr viel Geld, ja.
Also,
ne? Über das Geschäftsmodell würde ich nochmal nachdenken.
Ja, ich weiß. Da ist auch eine Menge Idealismus dabei. Das ist wahrscheinlich so. Nein, aber ich halte diesen linearen Kanal, das Fernsehen, für ganz großartig, weil er niederschwellig ist. Das ist der große Gleichmacher. Das ist wirklich so, dass die Zugangsvoraussetzungen denkbar gering sind, dass wir, glaube ich, auch als regionaler Sender ja ein Programm gestalten. Jedenfalls ist das unser ganz klarer Anspruch, dass die Breite der Bevölkerung anspricht. Ne? Wir haben ein Durchschnittsalter von 48 Jahren unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, was für TV super jung ist übrigens.
Da würde jeder ARD-Sender jedes dritte Programm in der ARD jubilieren.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Ich glaube, das liegt aber wirklich an der Art und Weise, wie wir Fernsehen machen und wie wir auch als Katalysator hier auftreten in unserer Region mit unserem Programm. Und dann sind die Ausspielkanäle wahrscheinlich sogar eher zweitrangig. Also was die Zuschauerinnen und Zuschauer von uns erwarten, ist, dass das relevant ist, dass das was mit ihnen zu tun hat, dass eine erlebte Realität in eine mediale Realität übersetzt wird, die aber sofort auch überprüfbar ist und wo jeder merkt, das hat mit mir zu tun. Und dann ist dieser Ausspielkanal, jedenfalls ist das die Erfahrung, die wir in den vergangenen Jahren so für uns gemacht haben, eigentlich erstmal einerlei. Und lineares Fernsehen, nochmal um darauf zurückzukommen, ist nach wie vor für mich der Distributionskanal der Wahl. Also da kommt kein Social-Media-Kanal hin, da kommt kein YouTube-Video hin. Die Reichweiten, die wir über unsere lineare, ganz oldschool-Ausspielung im Kabelnetz, im digitalen Kabel, auch wir machen noch einen Livestream, die wir da erzielen, die hätten wir auf keinem anderen Weg. Wenn es um Reichweite geht, ist das nach wie vor das A und O.
Sascha, nicht alle unsere Hörer und nicht alle Universalcode-User sitzen in Duisburg. Deswegen, der eine oder andere ist jetzt vielleicht neugierig geworden. Wo kann er sich das angucken, das, was ihr so jeden Tag produziert und macht?
Ja, wir haben eine sehr umfangreiche Mediathek. Bei studio47.de findet man das alles. Wir haben auch einen Livestream bei uns auf der Seite. Wer bei sich zu Hause Magenta TV hat zum Beispiel, kann unser Programm auch wirklich im Fernsehen gucken. Da sind wir nämlich auch.
Richtig im Fernsehen. Mama, ich bin im Fernsehen. Ja. Sascha, fürs Erste, herzlichen Dank. Das waren super spannende Einblicke. Alles Gute für die Zukunft und
danke.
Komm gerne mal wieder vorbei und erzähl, wie es euch geht da oben.
Alles klar, Christian. Danke
dir, Sascha.
Tja, große Staunen, muss ich zugeben, hatte ich nicht gedacht, dass ich ausgerechnet bei einem Lokalsender in Duisburg fündig werde bei der Suche nach der Zukunft des Fernsehens. Und wie gesagt, ich betone es gerne nochmal, nichts gegen Duisburg, aber damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Und das war sie dann auch schon wieder, die neue Folge vom Universalcode Podcast. Wir werden in der nächsten Zeit für euch, so viel schon mal als kleiner Spoiler, ein ganz besonderes Projekt für euch parat haben, nämlich Studierende aus Landshut, aus der Hochschule Landshut, Die werden euch in ein paar Sonderfolgen ganz besondere Begegnungen schildern. Freut euch drauf, ich kann euch versprechen, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Fürs Erste, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, unseren Podcast bekommt ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Guckt gerne auch immer wieder auf unserem YouTube-Kanal. Diese Folge gibt es nämlich auch als Video. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, euch bald wieder zu hören. Bis dahin, macht es gut.